Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Pixelwerk, dem einzigen Premium-Podcast live aus dem Backofen bei 180 Grad Umluft. Hi Merlin.
Hallo. Es ist gar nicht so heiß, wie du gerade tust.
Es ist noch heißer, als ich tue.
Es war schon schlimmer.
Es ist heute nicht der schlimmste Tag, ja.
Es war schon schlimmer.
Aber es ist schlimm genug.
Ja, das stimmt.
Für mich zumindest.
Das stimmt.
Ich bin, weißt du, ich mag den Frühling wirklich gerne. Wir hatten dieses Jahr einen coolen Frühling, also zumindest für Menschen. Der war sehr warm, also relativ warm, aber jetzt nicht irgendwie heiß, aber angenehm. Es gab kaum Regentage eigentlich. Es war wirklich so immer angenehm, monatelang. Das ist bestimmt für viele Insektenarten und Pflanzen und sowas nicht so geil, der Frühling gewesen. Aber
ich glaub, der
für
war
uns
gar nicht
war,
so
der,
schlecht.
War der gut.
Ich glaube, der war gar nicht so schlecht für.
Ja, also letztes Jahr war auf jeden Fall besser für einen Apfelbaum.
Ja, okay, ich glaube letztes Jahr, aber weiß ich gar, ja, keine Ahnung, vielleicht liegt es nur an unseren schlechten Gartenskills, dass der Apfelbaum dieses Jahr nicht so cool ist.
Womöglich.
Ja.
Auf jeden Fall, der Sommer ist halt dann immer echt scheiße, ne? Und dann kommt der Herbst, den mag ich wieder gern. Und dann kommt wieder der Winter, der echt scheiße ist.
Also meine,
ist das irgendwie so, die Hälfte des Jahres ist eigentlich echt scheiße vom Wetter her.
Also mein Lieblingswetter ist eigentlich so 20 bis 25 Grad bei leichtem Wind, also durchgängig leichten Wind, kein Sturm oder sowas, mit so abwechselnd Sonnenschein, aber auch Wolken verhangen. Also so eine Temperatur, wo man auch ohne Jacke laufen kann, aber wenn man sich eine Jacke überzieht, stirbt man nicht. Also so ein Jäckchen meine ich.
Ne? Ja, ja.
Das ist für mich die perfekte Temperatur.
Ja, 20 Grad hätte ich auch gerne.
Ja.
Sonnig gerne auch, ist cool, aber windig ist auch super, ja genau.
Ja, windig ist das Beste.
Ja, ich auch dafür. Und alles über 25 ist unangenehm und über 30 könnt ihr euch einfach ficken gehen, alle miteinander.
Ja, ich meine, gut, man muss halt auch bedenken, was ich halt auch nicht will, ist Luftfeuchtigkeit. Ich möchte halt wirklich...
Luftfeuchtigkeit ist ganz wichtig natürlich, das stimmt.
Deswegen bin ich im Sommer ganz gerne in nördlichen Deutschland. Weil da ist es teilweise sogar heißer als hier von den Temperaturen her, aber die Luftfeuchtigkeit
ist
nicht so krass wie im Süden.
Und windig ist es, weil es so flach ist und so.
Und da kannst du halt auch bei 35 Grad noch ganz angenehm durch eine Stadt gehen, wo du hier stirbst.
Das ist wirklich cool, ne? So Nordseeurlaub, das ist schon immer super, weil es kann halt wirklich 40 Grad haben. Am Strand ist es irgendwie angenehm.
Ja, das ist schon cool.
Ja, aber hier nicht. Aber wir sind ja echt krasseres gewöhnt, ne? Weil ich komme ja ursprünglich aus Passau, du hast da auch viele Jahre studiert. Und Passau ist schon eine. Das ist wirklich.
Passau ist ekelhaft.
Ich glaube, Passau wird eine der Städte, die innerhalb von Europa am ersten unbewohnbar werden für menschliches Leben im Sommer.
Also Passau ist. Ich habe letztens gehört, dass es jetzt in Vietnam oder so, irgendwo die Ecke, dass es da teilweise Tage gibt, wo die Luftfeuchtigkeit über 100% ist, wo einfach anfangen, die Wände nass zu werden, weil das Wasser halt einfach nicht mehr in feuchtig, also weil das Wasser halt einfach wieder Wasser wird.
Ja.
Der Luftdampf.
Die Luft kann nicht mehr Wasser aufnehmen.
Genau. Und dann wird sie wieder zu Wasser und dann müssen die Leute so ihre Decken und ihre Wände mit so einem Wischmopp abwischen. Und Passau ist nicht so weit davon entfernt.
Nee, aber also, ist Normalzustand so immer. Ja. Also man muss sich das wirklich vorstellen, wenn man Passau nicht kennt. Passau ist ein Kessel, umgeben von Gebirgen oder sehr großen Hügeln. Ich weiß nicht, ob das schon als...
Für mich sind das Berge, aber keine Ahnung.
Auf jeden Fall Täler. Auf jeden Fall liegt Passau in einem Tal. Und durch dieses Tal fließen drei Flüsse. Und im Grunde besteht die ganze Stadt, also vor allem die Altstadt so, besteht wirklich nur aus mehreren so kleinen Landzipfeln, die komplett in einem Tal vom Wasser umgeben sind.
Ja.
Und dementsprechend ist da halt wirklich einfach immer super hohe Luftfeuchtigkeit, super hohe Stauhitze. Ja. Also wirklich krass.
Ja, also ich kann sagen, wir haben auch sehr in der Nähe von so einem Fluss gewohnt, von diesen Flüssen. Und hinter uns war ein Berg. Also hinter unserem...
Direkt hinter unserem Haus.
Hinter unserem Haus war ein Berg. Und ich hatte irgendwann mal einen kein Luftentfeuchter, sondern einen Luftbefeuchter.
Befeuchter?
Ja, den habe ich zu Testzwecken. Ich war an so man kann sich ja bei so Testseiten anmelden. Und da hatte ich einen Befeuchter, der aber die Luftfeuchtigkeit auch immer gemessen hat. Und da hatten wir ohne Witz 70-80% Luftfeuchtigkeit im Sommer gehabt. Mhm. Also das war einfach unglaublich. Da ging gar nichts. Es ist auch kein Luftzug oder so gewesen. Du hast Fenster aufgemacht. Es hat überhaupt nichts geholfen. Du hast praktisch aus der Dusche kommend direkt wieder nach zwei Schritten ist wieder angefangen, alles an dir runterzulaufen. Das ist ekelhaft. Also pass auf. Boah.
Ja.
Ansonsten schöne Stadt, aber nicht im Sommer.
Ja.
Kann man auch bei Regen im Herbst genießen, die Stadt, finde ich. Oder im Winter.
Man muss sich vor allem darauf einstellen, dass einem immer die Wände schimmeln, egal was man macht.
Ja, das stimmt. Wir hatten auch sehr viel Schimmel, ja.
Ja, und dann abgesehen natürlich, weil immer das Wasser kommt in der Regel von oben oder aus der Luftfeuchtigkeit, aber einmal im Jahr kommt es dann auch von unten.
Mindestens, ja.
Mindestens einmal im Jahr und überflutet halt einfach standardmäßig alle Keller und manchmal, wenn man Pech hat, auch ein paar Wohnräume.
Ja.
Das ist jetzt nicht unbedingt günstig, wenn man Schimmel vermeiden will. Insofern schimmelt im Passau alles. Ne? Von außen sieht es schön aus, aber ich garantiere euch, Hälfte der Häuser schimmeln von innen.
Also alle schimmeln. Also aber man gewöhnt sich auch irgendwie dran. Ich weiß, ich kann mich noch dran erinnern, wie ich irgendwann mal da war noch nicht so richtig Hochwasser, aber die Ortsspitze, das ist so eben diese Landzunge praktisch, die zwischen, also die genau an dem Punkt ist, wo Donau, Inn und Ilz zusammenlaufen.
Ja.
Wo die schon halb unter Wasser stand. Und da saß ich und eine Freundin noch auf einer Bank da und haben uns unterhalten. Und jedes Mal, wenn halt so ein Schiff reingefahren ist oder auf der Donau halt durch Passau durchgefahren ist, hat allein die Wellen, die diese Schiffe gemacht haben, mussten wir halt immer unsere Füße hochnehmen, weil dann das Wasser unter die Bank so geschwappt ist. Aber war auch okay. Ja. Hat auch irgendwie niemand interessiert. Ist schon cool irgendwie.
Das war auch immer sehr cool, wenn an der Ortsspitze der Spielplatz überschwemmt war. Hm. So überschwemmt, dass man noch hingehen durfte. Aber, weißt du, so normal überschwemmt halt, wie es halt so ist in Passau.
Ja.
Weil die hatten da oder haben auch immer noch so eine Seilbahn quasi, weißt du, so eine kleine Spielplatzseilbahn, wo man so mit Anlauf dann so auf so einem kleinen, runden Ding sitzend an so einem Seil, an so einer Kette entlang oder an der Kette, an einem Seil entlang so fahren kann. Und wenn das überschwemmt war und man wirklich mit dem Hintern so ganz knapp übers Wasser geflogen ist. Das war sehr cool.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Also ich kenne die, aber ich habe die bei Hochwasser tatsächlich nie, also was heißt Hochwasser, bei ein bisschen mehr Wasserstand habe ich die nie benutzt.
Um Wasser wird es heute auf jeden Fall noch viel gehen, weil ich über zwei Spiele reden will heute, die ich in die letzten zwei Wochen intensiv gespielt habe. Und beide haben in gewisser Weise was mit Wasser zu tun.
Ja, es ist sehr lustig. Ich weiß nicht, warum, aber in meinem Kopf war, ich wusste, ja, wir nehmen heute Podcast auf. Und irgendwie habe ich mir gedacht, boah, cool, jetzt kann ich endlich auch mal was erzählen im Podcast, weil ich habe ja jetzt gespielt und dann habe ich überlegt, was habe ich eigentlich gespielt? Da ist mir eingefallen, dass ich gar nichts gespielt habe. Wahrscheinlich habe ich das reflektiert, weil du so viel gespielt hast und ich so viel mitbekommen habe. Habe ich gedacht, ich hätte es auch durchgespielt. Ich weiß nicht, was da los war in meinem Hirn schon wieder.
Du hast Wuthering Waves viel gespielt, habe ich
gesehen.
Ja,
aber das spiele ich ja immer.
Ja, genau.
Und ehrlich gesagt, habe ich da auch jetzt nicht großartig weitergemacht. Ich habe die neue Figur gezogen, das habe ich gemacht, aber ansonsten nichts viel anderes.
Ja, macht ja nichts. Ja. Ich habe heute wieder mehr als genug eingepackt. Wollen wir erst, kannst du dir aussuchen, über den AAA Main Event reden oder erst über das Kleine und das andere danach?
Ne, machen wir erst das Kleine.
Okay, dann ist das erste Spiel, über das ich gern reden will, das ich nämlich gespielt habe. Und das mir überraschenderweise sehr gut gefallen hat, was aber, ich sage jetzt erstmal den Namen und dann rede ich weiter, bevor ich mich total verhedder. Arkham Horror, Mother's Embrace.
Ah, ach das stimmt, das war auch, ne?
Ja.
Das ist sehr interessant, das ist lustig, das habe ich auch gesehen, dass du das gespielt hast. Und ich hab überhaupt nicht, also mir war dann so, wie du bist schon durch nach zwei Tagen, wie du bist schon fertig mit dem Spiel? Ja. Ist nicht so lang, das Spiel anscheinend.
Nee, das stimmt. Das Spiel ist auch schon älter. Das ist schon, sehe ich gerade, 21 erschienen. Und ich hatte das tatsächlich schon super lange auf meiner Wunschliste auf der Switch 1. Habe mir das aber nie gekauft, weil 20 Euro kostet es normalerweise. Und ich habe mir Trailer und Tests angeguckt und die waren eher durchwachsen und es sah jetzt auch wirklich wie ein sehr einfaches Indie-Spiel aus, sage ich jetzt mal. Nicht schlecht, aber halt schon sehr einfach, sehr kurz. Und ich war mir halt einfach die 20 Euro immer nicht so ganz wert. Und jetzt, als die Switch 2 rauskam, ne, habe ich halt so Switch 2 gespielt und habe dann mal in den Shop geguckt und habe zufällig gesehen, dass das Spiel auf der Switch irgendwie auf 2,99 reduziert war. Und dann dachte ich mir, na mega cool, dann wird das jetzt auch für mich ein Switch 2 Starttitel quasi. Mhm. Weil für den Preis kann man wirklich nichts mehr falsch machen. Auf Steam sehe ich gerade, es ist aktuell auch reduziert auf immerhin 6,99. Ist auch noch ein ziemlich cooler Preis. Und vielleicht ist mein Bild von dem Spiel auch deswegen ein bisschen positiv eingefärbt, weil ich halt nur 3 Euro dafür gezahlt habe. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis war dann schon sehr, sehr gut. Ich meine, es hätte ja auch ein kompletter Scheiß sein können und ich hätte nach einer halben Stunde gesagt, okay, scheiß auf die 3 Euro, mein Gott, blödes Spiel. Aber so war es zum Glück eben gar nicht. Das hat mir sogar insgesamt echt relativ gut gefallen, muss ich sagen.
Okay, dann erklär kurz, was ist das denn für ein Spiel? Ich kann schon spoilern, es geht um Cthulhu, oder?
Cthulhu. So ein bisschen. Also
schon sehr, oder?
Ja, es spielt 1:1 im Lovecraft-Universum, ja. Das auf jeden Fall. Also da macht das Spiel auch gar kein Geheimnis drum. Aber Cthulhu selber kommt nicht vor. Es geht tatsächlich um die Ziege, die schwarze Ziege in den Wäldern mit ihren Kindern. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Hm. Das ist witzigerweise auch im letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, erst erschienen, Alone in the Dark Reboot, das große Obermonster. Ich glaube, das kann man mittlerweile spoilen. Mittlerweile ist das Spiel alt genug.
Okay.
Das ist nämlich wirklich cool, ne? Weil das Spiel Alone in the Dark hat schon immer so ein bisschen Cthulhu-Mythos-Bezüge, aber dann am Schluss, am Ende, im letzten Bosskampf, kommt einfach tatsächlich einfach dieses große alte Cthulhu-Wesen aus dem Boden und ist dann der letzte Boss. Und es ist dann wirklich einfach Cthulhu-Mythologie, das Ganze.
Ich weiß nicht, ob ich es mir nur einbilde, aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren sind so viele Spiele rausgekommen im Lovecraft-Universum.
Oder zumindest so ein bisschen angelehnt.
Wo man sich denkt, so Augenzwinker, irgendwie bezieht man sich schon drauf.
Aber ist das so, dass das zurzeit mehr sind als früher?
Ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht einschätzen, ob es mehr ist oder ob ich nur jetzt mehr mitkriege davon. Aber ich habe schon das Gefühl, es kommen sehr viele so Lovecraft-Geschichten raus.
Man müsste mal gucken, aber ich hätte tatsächlich eher so im Gefühl, dass das schon immer so vor sich hin geplätschert hat. Aber es gibt selten, ehrlich gesagt, mal so richtig gute, wo man dann die dann wirklich mehr Aufmerksamkeit kriegen.
The Stinking City.
Ja, das gehört zu dem Besseren tatsächlich, The Stinking City. Das fand ich ganz cool tatsächlich, aber ja, die Kämpfe sind scheiße und alles. Aber gut, jetzt habe ich eben hier Arkham Horror gekauft, Mother's Embrace. Ich habe das auch deswegen gekauft, weil es eben Arkham Horror heißt und ich dachte mir, da wird ja wohl vielleicht irgendwie ein Bezug sein zu den Brettspielen so ein bisschen, die wir ja sehr, sehr oft und gerne gespielt haben früher. Mhm. Und ich dachte mir, ach guck mal, wenn das so ein Singleplayer Arkham Horror Brettspiel Adventure ist, basically, dann ist das doch eigentlich ganz cool. Und so ein bisschen ist es das auch, kann man glaube ich sagen. Im Endeffekt funktioniert das Spiel quasi so, dass es mehrere Level gibt und in diesen Level erkundet man dann mit seinen Ermittlern, Ermittlerinnen, die man sich am Anfang aussuchen kann. Also am Anfang sucht man sich eine Hauptfigur aus und dann trifft man in jedem Level eine weitere Figur, die man rekrutieren kann. Mhm. Und dann kann man sich immer seine Teams von bis zu 3 Personen zusammenstellen, die alle so ihre eigenen Fähigkeiten haben. Und dann erkundet man immer irgendwelche kleinen Rätselboxen. Und dann gibt es auch immer wieder rundenbasierende Kämpfe. Und das ist basically das ganze Spiel.
Du hast sehr oft gegen Kultisten gekämpft.
Es gibt nicht sehr viele unterschiedliche Gegner. Es ist in jeder Hinsicht wirklich ein kleines, nettes, kompaktes Spiel. Mhm. Es ist auch sehr kurz. Wie lange werde ich es gespielt haben? 10 Stunden? Höchstens.
Ja.
Es gibt nicht sehr viele unterschiedliche Gegner, nicht sehr viele unterschiedliche Waffen. Man muss auch sagen, so viel Spaß mir das gemacht hat, man kann das super schön vor sich hinspielen, gibt es jetzt auch einige Aspekte in dem Spiel, die nicht sehr ausgereift sind. Es gibt zum Beispiel so ein Sanity-System, dass die Figuren wahnsinnig werden können. Das hat tatsächlich nicht wirklich einen Einfluss auf das Spiel.
Das finde ich schon lustig, weil ja, jedes Mal, wenn ich dich das Spielen habe sehen, haben deine Figuren auf einmal irgendwelche langfristigen psychischen Krankheiten gekriegt. Ständig.
Ja. Aber naja. Es macht halt auch nichts. Das sind halt dann wirklich so ganz banale Sachen. Weißt? Ich glaube, eins der schwerwiegendsten ist, was man da kriegen kann, dass die Figur sich während des Laufens ab und zu selber Schmerzen zufügt und HP verliert. Und selbst das kann man ignorieren. Man kann eigentlich alle diese psychischen Erkrankungen ignorieren, weil die sind in der Regel nicht schlimm. Und wenn die doch mal nervig sind oder zu viele geworden sind, lässt man die Figur halt in der Basis, weil man kann ja eh nur immer 3 mitnehmen pro Mission und dann heilen die nämlich auch wieder. Deswegen ist das eine Mechanik, wo ich mir am Anfang dachte, oh, das ist interessant, wo ich aber schnell gemerkt habe, okay, ist komplett egal. Und auch die ganzen passiven Fähigkeiten von den Figuren sind weitestgehend wirklich egal. Das Einzige, was wichtig ist, sind die Kampffähigkeiten. Ich hatte dann irgendwie quasi so einen FBI-Agenten, der sehr gut mit Feuerwaffen umgehen kann, eine Sängerin, die sehr gut zaubern kann und einen Journalisten, der aus nicht näher begründeten Gründen sehr gut im Nahkampf ist. Und wenn man mit den 3 losgezogen ist, war halt alles trivial, weil die haben einfach alles planiert. Und dann kannst du auf alle anderen Mechaniken in dem Spiel halt einfach echt verzichten. Mhm. Und naja, genau. Na, das hat so seine Ecken und Kanten und ist nicht so schön gefeilt und alles. Aber das Erkunden macht Spaß, die Kämpfe sind in Ordnung, würde ich sagen. Und die Stimmung ist wirklich sehr schöner, kosmischer Cthulhu-Horror. Also das hat das Spiel wirklich schön eingefangen. Ist auch voll vertont, überraschenderweise. Also alle Dialoge sind wirklich auch eingesprochen und auch gar nicht so schlecht. Und das ist schon wirklich, wie gesagt, ne, für 20 Euro wäre es mir damals ein bisschen zu viel gewesen. Und für 20 Euro, aber wenn es jetzt reduziert ist für 7 oder gar 3 Euro, dann kann man da nichts falsch machen, wenn man irgendwie mit Cthulhu Mythos oder rundenbasierenden Kämpfen was anfangen kann, weil es ist nicht schlecht.
Ist ein bisschen schade, weil ich fand bei dem Brettspiel Arkham Horror war tatsächlich immer, also es gehörte ja dazu, dass das Spiel halt, dass man einfach nicht gewinnt.
Dass man einfach verliert, ja.
Schade, dass sie das so nicht übernommen haben im Spiel.
Habe ich mir während des Spielens auch immer wieder gedacht. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass das einfach zu leicht und zu banal ist. Da hätte es wirklich Konsequenzen geben müssen. Weißt du, eine falsche Entscheidung und deine Figur hat irgendeinen permanenten Mali oder sowas. Ja. Oder irgendwelche schwerwiegenden Folgen und Entscheidungen hätten das Spiel definitiv besser gemacht. Das ist wirklich zu einfach, da kann man sich relativ gemütlich einfach durchplätscheln und durchkämpfen. Aber es hat schon manchmal trotzdem in mir so ein bisschen das Gefühl von, uiuiui, jetzt wird's aber spannend verursacht. Mhm. Aber nachdem ich dann die Mechaniken verstanden habe, wusste ich, ey, man kann fast nicht verlieren. Also ja, es ist dieses Gefühl von Dread, von so Bedrohung, das ist nur Show eigentlich leider in dem Spiel.
Mhm. Tja, naja.
Aber es ist grundsätzlich cool.
Na cool, ja. Was ist denn, trifft man dann am Ende überhaupt auf dem alten?
Ja, genau, diesen Yggdrasil. Ich muss jetzt mal, weil mich würde es gerade interessieren, wie der heißt. Ich kann mich immer nicht erinnern. Aber irgendwas, der einfache Name unter Anführungsstrichen ist immer so die schwarze Ziege in den Wäldern mit ihren Kindern oder sowas. Das suche ich jetzt mal. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas finden.
Yggdrasil, glaube ich, ist auf jeden Fall der Lebensbaum.
Ja, das weiß ich. Aber irgendwas mit Y. Die schwarze Ziege aus den Wäldern mit den 1000 Setzlingen. Aha. Tja, ich finde leider den eigentlichen Namen, ne, diesen Cthulhu-Namen nicht, diesen mythologischen.
Aber ist eigentlich auch egal, weil selbst wenn du ihn finden würdest, würden wir ihn wahrscheinlich falsch aussprechen. Deswegen, ja.
Aber mich würde es trotzdem interessieren.
Ja, aber das ist dein ADHS.
Das weiß ich nicht.
Doch. Ist ja Wurst.
Ah, okay, ich hab's. Aber es ist ganz anders, als ich dachte. Der Name ist Shub-Niggurath. Und ich glaube, Shub-Niggurath ist auch das Monster in dem Spiel, Arkham Horror. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher. Aber ich glaube schon.
Dann haben wir jetzt alle viel gelernt.
Gut, dass ich nochmal nachgesehen habe. Naja, genau. Ja, wollen wir zum nächsten schon übergehen, Thema?
Ja, im Prinzip können wir das machen. Also wie gesagt, ne, es ist Kaufempfehlung, wenn man sowas mag. Ich weiß nicht, wenn man mit dem, wenn man mit sowas nichts anfangen kann, dann, ja, zu, also nee, als nee, Spiel nee, ist es...
Das ist schon wirklich für Liebhaber des kosmischen Horrors und für Liebhaber. Man muss auch, glaube ich, rundenbasierende Kämpfe mögen, weil die sind, finde ich, okay, aber die sind ein bisschen langsam und schon ein großer Faktor in dem Spiel, würde ich sagen. 50-50 erkunden und kämpfen. Ich glaube, wenn man jetzt rundenbasierend sowieso scheiße findet und dann hat man hier noch ein eher mittelmäßiges bis ganz nettes rundenbasierendes Kampfsystem. Na, das ist wie wenn ich irgendwie ein mittelmäßiges oder ganz okayes Echtzeit-Action, schnelles Action-Kampfsystem habe, dann bin ich halt sofort raus. Hm. Das muss dann, wenn dann, schon sehr gut sein, weil damit kann ich eigentlich nicht viel anfangen. Hm. Ja, genau.
Na gut, dann lassen wir uns mal oder gehen wir mal über zu dem großen Spiel, über das du reden willst. Es bricht schon aus dir raus, ich sehe es.
Es bricht schon raus.
Du möchtest reden?
Ich habe sehr viel theoretisch zu erzählen.
Aber ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, weil du willst ja ein Video darüber machen.
Ja, das ist ja egal. Das überschneidet sich nicht inhaltlich.
Ah, okay, na dann.
Ich habe nämlich die letzten Wochen sehr viel Death Stranding gespielt. Das ist ja jetzt mittlerweile schon
Death Stranding 2.
Natürlich. Das ist jetzt mittlerweile schon vor knapp über eine Woche erschienen, was ich crazy finde, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ich habe jetzt endlich auch das Spiel durch, habe jetzt so meine 100 Stunden in dem Spiel drin und bin jetzt gerade noch dabei, dass ich quasi alle Lieferungen auf Legend of Legend of Legend Rang irgendwie noch mache, was ich wahrscheinlich nicht beenden werde, weil es 400 Missionen gibt und ich habe jetzt knapp 100 oder sowas. Aber ist egal. Auf jeden Fall, hat mich das Spiel wieder sehr in seinen Bann gesaugt und war schon sehr, 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 eine sehr coole Zeit. Habe immer noch Bock drauf.
Ja, und ich habe dir tatsächlich relativ viel zugeschaut beim Spielen. Lässt sich ja nicht vermeiden. Wir haben ja zwei Bildschirme praktisch nebeneinander. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cool erzähltes Spiel, sage ich jetzt mal. Ein sehr schönes, optisches Spiel, finde ich.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich crazy. Das war ja beim ersten schon so damals auf der PS4 und jetzt hat der zweite Teil auch optisch so ein bisschen alles aus der PS5 rausgeholt. Gleich am Anfang, wenn das Spiel losgeht und man so seine erste Expedition macht mit Sam, dem Hauptcharakter aus dem ersten Teil, und Lou, dem Baby aus dem ersten Teil, so nach Hause in Sams Bunker, geht man schon über so eine riesige, weitläufige Berglandschaft und man steht am Anfang schon so ganz hoch auf so einer Spitze von so einem Berg und das sieht schon wirklich verdammt gut aus. Also die Umgebungen, das ist schon absolut fantastisch. Die Figuren sehen auch sehr gut aus, ne, natürlich. Aber ja, ich bin halt nicht so der Grafiktyp, deswegen kann ich da gar nicht so viel sagen. Aber es war schon immer wieder so, dass ich mir während des Spielens gedacht habe, so, ach guck mal, das sieht schon echt sehr schön aus.
Ja, ich meine jetzt tatsächlich auch gar nicht so sehr die Grafik, sondern den Stil von dem Spiel. Ich finde den Stil sehr, sehr cool irgendwie, sehr anders. Aber dafür ist Kojima ja auch bekannt, dass er sehr seltsame Sachen macht manchmal und sehr komische Stimmung damit auch irgendwie überträgt. Und das hat das Spiel definitiv auch wieder.
Ja, das Spiel ist, was das angeht, sehr Kojima, sehr japanisch. Also so eine interessante Fusion aus westlichen und japanischen Stilelementen und halt eben so diese typische Kojima Note halt einfach, weil es ist halt wirklich so, dass du eine Cutscene hast, die übelst cringes und du denkst dir, um Gottes Willen. Ja. Und bei der nächsten Szene sitzt du vorne an der Stuhlkante und hast Tränen in den Augen, weil es so emotional ist. Und dann kommt wieder irgendein Poops-Joke oder sowas. Und es ist halt wirklich so der Wechsel zwischen Humor und Dramaturgie und komplett over-the-top-Action, dass es total cool ist und sehr dramatischen Szenen und absolut albernem Bullshit, geht halt wirklich so komplett fließend ineinander um. Und irgendwie funktioniert es aber. Das ist so dieses Kojima-Ding eben.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist schon Trash. Es ist schon viel Trash auch drin, aber es
aber
ist
so High-Quality-Trash, ja.
Es hat schon was, naja. Willst du ein bisschen was über die Story erzählen, so viel, ohne dass man...
Ja, jetzt pass auf. Ich würde jetzt sagen, dass ich mal ganz kurz, ganz allgemein noch über Death Stranding 2 was sage. Und ab dann ist komplett alle Spoiler-Dämme gebrochen. Ab dann ist komplett Spoiler-Dings.
Na gut, hier. Wie du meinst.
Deswegen lass mich nur kurz zusammenfassen, dass ich ja schon ein sehr großer Fan vom ersten Teil war. Aber ich hatte beim ersten Teil tatsächlich, nachdem ich den ja auch dreimal durchgespielt habe, ein paar Kritikpunkte, weil ich habe das Gefühl, gerade im Vergleich zu Metal Gear Solid 5, was ja so aus Kojimas Sicht gerechnet der Vorgänger von Death Stranding war, gab es ein bisschen wenig Gadgets einfach, ein bisschen wenig Möglichkeiten, die man im Spiel hatte, um die vielen Hindernisse, die einem das Spiel entgegenwirft, zu überwinden. Das Weltdesign ist eigentlich ziemlich cool. Ich würde sagen, so ein bisschen so leicht von Zelda Breath of the Wild inspiriert, insofern, dass die Welt zum Antagonisten und zum Hindernis wird, das man überwinden muss, mit verschiedenen Gefahren. Und im ersten Teil hatte man dann schon auch eine schöne Progression mit mehreren Werkzeugen, die einem dann dieses Überwinden dieser Hindernisse erleichtert und auch ein paar nette Ideen und so weiter. Aber ehrlich gesagt war dann irgendwie sehr schnell Schluss. Also die Progression war langsam und zu früh zu Ende und im Endgame gab es dann nicht mehr viel. Und so gerne ich das Spiel mag, war das schon immer für mich so ein großer Kritikpunkt. Die PlayStation 5-Version hat das, finde ich, ein bisschen besser gemacht, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ja. Und der zweite Teil ist jetzt wirklich so ein More of the Same-Nachfolger. Und zwar im besten Sinne. Also der zweite Teil hat wirklich so viele von meinen Wünschen aus dem ersten Teil erfüllt, was das Gameplay angeht. Er hat eine so viel bessere, motivierendere Progressionskurve, so viel bessere neue Technologien. Es gibt quasi alle, oder so gut wie alles bis jetzt zumindest, ich bin ja auch noch nicht auf 100%, aber so gut wie alles, was man schon aus der PlayStation 5-Version des Vorgängers kennt, aber auch noch super viel mehr. Also gerade am Anfang merkt man schon, dass sehr viel mehr Wert auf Waffen gelegt wird. Es gibt sehr viel mehr verschiedene Waffen mit verschiedenen Waffenmodis und Upgrades und so weiter und so fort. Und dass da der Fokus ein bisschen mehr auf Action gelegt wurde, würde ich fast behaupten. Wobei man natürlich immer noch sehr viel einfach durch die schönen Landschaften fährt und klettert und die Dramaturgie da einfach auch aus dem Ressourcenmanagement letztendlich dann herauskommt. Aber es ist schon auch ein bisschen mehr Action, würde ich sagen. Gerade die PTs, wo man im ersten Teil noch sehr viel schleichen und sich verstecken musste. Gleich im Tutorial, wo die ersten geisterhaften PT-Wesen eingeführt werden, die ja im ersten Teil, wie gesagt, wirklich noch so ganz gefährliche Hindernisse waren, wo man durchschleichen musste. Und die durften einen nicht sehen, weil dann Katastrophe. Und jetzt im zweiten Teil, gleich im Tutorial, wo die eingeführt werden, lernt man erstmal, wie man die alle wegballert, damit man so ein Gebiet befreit dann auch von denen. Und wenn dann alle tot sind, dann wird der Himmel klar und es regnet nicht mehr und so weiter. Also da hat sich viel verändert und die Progressionskurve ist sehr viel besser. Es ist wirklich so ein bisschen wie eine Mischung aus Death Stranding und Metal Gear Solid 5, glaube ich, kann man sagen, Metal Gear Solid 2. Und es hat mich schon sehr begeistert. Ne, narrativ haben wir schon drüber geredet und so ist alles wieder super inszeniert und so. Und wie der erste auch schon. Und insgesamt wirklich ein absolut geniales Spiel. Also wir hatten dieses Jahr schon echt sehr viele sehr gute Spiele. Aber ich glaube, das ist so, das wird wahrscheinlich so mein Game of the Year werden. Mal gucken, was noch kommt. Aber das ist schon hart zu überbieten. Also ist, glaube ich, definitiv schon eins meiner absoluten Lieblingsspiele geworden. Hat auch den ersten Teil so ein bisschen entthront, weil es eben, wie gesagt, schon More of the Same Nachfolger ist, der aber vieles nochmal sehr viel besser macht.
Ich glaube, du hast auf jeden Fall sehr durchgesuchtet, weil ich glaube, irgendwie 2 Tage oder so, nachdem es rauskam, habe ich gesehen, war bei dir schon überall Autobahnen und so Zeug gebaut. Und ich denke, also ich weiß es nicht genau, ich habe die Spiele ja nie gespielt, aber war das nicht so, dass das eigentlich Riesenprojekte sind, wo man super viel Ressourcen braucht und so weiter? Und irgendwie war das alles schon aufgebaut bei dir im Spiel.
Ja, also das ist wirklich so, dass vor allem die, also ähnlich wie der erste Teil, es gibt ganz viele Überschneidungen zum ersten Teil. Im Endeffekt fühlt sich der zweite Teil fast ein bisschen an wie das, was der erste Teil hätte werden sollen oder können. Ne? Aber wie schon im ersten Teil gibt es 2 Gebiete am Anfang. So ein kleineres Gebiet, das so sich so ein bisschen wie Tutorial anfühlt. Und dann das größere Gebiet, in dem man dann zum Beispiel eben auch den Highway wiederherstellt. Und jetzt im zweiten Teil eben auch andere Strukturen wie Minen und Monorail und sowas. Das ist wirklich schon fast so, das hat kriegt schon in manchen Aspekten fast so ein bisschen so diese Survival-Crafting-Spiel-Mechaniken, so leicht im Ansatz. Und die neue Map ist wirklich gigantisch groß. Ich kann überhaupt nicht sagen, im Verhältnis zum ersten Teil, na, wie groß, aber fühlt sich definitiv gigantisch an, also viel größer als im ersten Teil. Und dementsprechend ist auch der Highway und die Monorail und die Minen und was man da alles an Infrastruktur aufbauen und verbessern kann, sehr viel mehr und sehr viel größer. Das heißt, ich habe tatsächlich schon relativ schnell im Anfangsgebiet von der großen Map meinen Highway aufgebaut, aber ich habe gestern Nacht erst die letzten Teile von der Autobahn vom Highway fertiggestellt. Jetzt ist das Highway- und Monorail-Netz fertig und ich habe es aber noch nicht vollständig abgegradet. Also da ist noch was zu tun. Aber ja, das hat sich durch die kompletten Spielstunden durchgezogen, dieses Projekt der Infrastrukturwiederaufbauung. Und das macht schon Spaß.
Kannst du da ein bisschen dazu sagen, wo sind wir denn eigentlich im zweiten Teil im Verhältnis zum ersten Teil?
Ah ja, genau. Im ersten Teil waren wir einfach nur in den USA quasi, den ehemaligen USA. Death Stranding, wenn man das jetzt gar nicht kennt, ist ja eben ein postapokalyptisches Szenario. Im Endeffekt kann man sagen, eine Geistergeschichte. Die Welt ist quasi mehr oder weniger unbewohnbar geworden für die Menschen durch verschiedene Effekte. Unter anderem eben die Toten, die nicht mehr ins Jenseits gehen, sondern einfach auf der Welt bleiben. Aber auch andere Phänomene wie der Timefall, so Regen, der alles super schnell altern lässt. Und deswegen leben Menschen sehr verstreut überall im Land in kleinen Bunkern. Und das Ziel ist im Grunde, so eine Connection zwischen den Leuten wiederherzustellen. Und wir sind im Grunde sowas wie ein Future-Paketbote. Wir liefern quasi nicht nur lebenswichtige Pakete zwischen den einzelnen Bunkern hin und her, sondern wir bauen quasi auch das neue Internet wieder auf. So ein Science-Fiction-Internet, über das dann auch 3D-Drucker betrieben werden und so weiter und so fort. Ne? Also im Endeffekt schafft man so eine gewisse Verbindung und Infrastruktur wieder in dieser postapokalyptischen, sehr isolierten Welt. Und im ersten Teil ist man eben in den USA unterwegs und baut da quasi die United Cities of America wieder auf. Und im zweiten Teil arbeitet man jetzt für ein privates Unternehmen und ist quasi mit seinem Thea-U-Boot und seiner wacky Crew aus ganz vielen verschiedenen Figuren mit ganz vielen verschiedenen Fähigkeiten und verrückten Hintergrundgeschichten unterwegs, um erst Mexiko und dann Australien wieder aufzubauen. Ich war erst ein bisschen verwirrt, weil ich mir dachte, warum geht es denn nicht einfach in Südamerika weiter? Aber im Spiel wird das quasi so erklärt, dass durch mehrere von diesen Phänomenen im Grunde das Verlassen des Kontinents komplett unmöglich geworden ist und die Verbindung ist komplett abgeschnitten, egal ob über Luft oder Seeweg und so. Aber es hat sich durch die Ereignisse aus dem ersten Teil eine Art Portal geöffnet, das so ein bisschen den Raum überwinden kann.
Das Portal.
Und durch das Portal gehen wir quasi dann direkt von Mexiko nach Australien. Ist quasi jetzt eine direkte Connection. Durch das Portal.
Das Portal.
Ja, das ist so ein Insider aus so einer österreichischen Geisterjäger-Serie, die wir öfter geguckt haben, wo die immer das Portal benutzen, um mit den Geistern zu reden. Passt auch thematisch gut zu Death Stranding.
Ja,
hätten wir mal so ein Portal dabei, dann könnte man mit denen kommunizieren und dann wären die vielleicht nicht immer so aggressiv, die Geister.
Tja, da müsste man nur irgendwie eine PlayStation umbauen und dann wird es schon gehen. Oder ist es eine Xbox, mit denen die da
das ist wieder was anderes.
Ja, egal.
Ich weiß nicht, wie es heißt, die Xbox Connect, die Bewegungen der Geister erkennt.
Ja, die Geister erkennen kann, ja.
Das naja. Portal. Das ist hier Portal. Jemand, der mit uns reden möchte, bitte?
Okay, jetzt bin ich komplett raus. Jetzt muss ich die ganze Zeit an dieses PSI denken. Jetzt müssen wir auch mal wieder gucken.
Ja.
Ach, ja. Genau, wir sind jetzt in Australien und im Prinzip, was ist eigentlich deine Motivation, da jetzt weiterzumachen? Einfach nur, du arbeitest halt für dieses neue Netzwerk und
ja,
machst das halt deswegen, oder wie?
Ehrlich gesagt ist die Motivation für unsere Hauptfigur mir auch ein bisschen schleierhaft. Im Endeffekt ist es so, dass eine Mischung aus alte Bekannte, Trauma und Aussichtslosigkeit den so ein bisschen einfach dann... Der ist halt... Sam Porter Bridges ist ja sowohl im ersten als auch im zweiten Teil so ein bisschen... dieser Silent Protagonist, ne, diese Hauptfigur, die im Grunde selber nicht wirklich viel zur Welt beiträgt oder nicht viel mit der Welt in den Cutscenes zumindest interagiert, hat relativ wenig Text, ist sehr emotionslos eigentlich. Abgesehen von einigen wenigen Punkten, wo er dann eben sehr emotional werden muss, damit die Story so funktioniert und die empathische Verbindung funktioniert.
Also ich würde den schon eindeutig als Silent Protagonist einordnen.
Ja, eben, genau. Im Großen und Ganzen würde ich den schon auch so einordnen. Und dementsprechend wird der irgendwie auch immer so ein bisschen mitgezogen und macht einfach, was Leute ihm sagen.
Ich bin halt auch da.
Bin auch dabei. Er ist halt quasi, ne, wir wissen es ja aus dem ersten Teil, er ist ja quasi unsterblich. Das ist basically seine Superheldenfähigkeit. Es gibt ja in dem Universum quasi Superheldenfähigkeiten, die Dooms. Und er kann eben im Grunde jederzeit wieder vom Reich der Toten, von dieser Zwischenwelt zurück in seinen Körper kommen. Ganz egal, was mit seinem Körper passiert, der ist dann auch wieder regeneriert. Und insofern ist er natürlich der Einzige, der dafür prädestiniert ist, diese unmöglichen Reisen da irgendwie durchzuführen.
Ja.
Genau. Und deswegen macht das, weil es kann halt sonst keiner. Und Fragile aus dem ersten Teil hat gesagt, ey, du könntest mir da helfen.
Ja.
Das ist im Grunde alles.
Sehr gut, sehr gut.
Es gibt gleich am Anfang so ein Event, der passiert sehr früh im Spiel und sogar die Trailer werben damit. Aber da möchte ich, glaube ich, tatsächlich trotzdem erst im Spoiler-Part drüber reden. Weil ich persönlich, habe wirklich Trailer und alles vermieden, weil ich nichts von dem Spiel wissen wollte.
Hm.
Und mich hat das dann wirklich ganz schön umgehauen. Ich hätte nicht gedacht, dass die das machen. Das war krass.
Okay. Willst du denn noch irgendwas zu dem Spiel sagen, was nicht spoilerisch ist?
Nee, so im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich alles gesagt.
Ist das denn ein Spiel, was man spielen kann, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat?
Ja, das ist echt schwierig. Das ist voll die schwere Frage, die ich mir selber auch in den letzten Tagen oft gestellt habe.
Schlaflose Nächte, wirklich. Ich glaub's dir, ja.
Weil zum einen ist die Story vom ersten Teil schon nicht unwichtig für den zweiten Teil. Man sollte die Figuren kennen, man sollte wissen, was passiert ist. Man sollte am besten auch eine Verbindung zu den Figuren haben aus dem ersten Teil. Insofern wäre es schon vielleicht ganz gut, die Story vom ersten gespielt zu haben.
Es gibt ja eigentlich auch keine neuen, also bis auf eine Figur, glaube ich, gibt es keine neuen Figuren, oder?
Doch. Es gibt schon einige neue.
Ah ja, stimmt. Der auch.
Also in der Hauptstory von den Hauptfiguren sind eigentlich fast alle neu. Tatsächlich.
Echt?
Abgesehen vom Fragile, ja. Da ist der Tarman, der Captain von dem Schiff.
Ja, okay, der.
Der Puppet Man.
Okay, ja.
Die Rainy.
Die ist
Tomorrow.
Auch neu, okay.
Ja.
Ah, ja, gut, okay. Das sind die, aber alle anderen sind alt, oder?
Ja, eigentlich nur Sam und Fragile sind alt. Und Lou natürlich. In dem Sinne.
Ah, okay.
So gesehen. Ja gut, und einer der beiden großen Antagonisten in dem Spiel, Hicks, ist auch wieder aus dem ersten Teil mit dabei.
Stimmt, ja, da war ich... Ah ja, okay. Ich verwechsel, glaube ich, viele... Oder in meinem Kopf geht das so ein bisschen ineinander über, die beiden Storys. Die Spiele gehören halt einfach auch zusammen. Also es ist halt... Ja.
Ja, genau. Also von dem her sollte man es gespielt haben. Aber das Problem ist, dass... Der Gameplay-Loop und die Progressionsmechaniken im Spiel im ersten und im zweiten Teil sehr ähnlich sind. Und im Grunde, wenn man den ersten Teil gespielt hat und dann den zweiten spielt, fühlt es sich teilweise an, als hätte man einfach ein neues Spiel gestartet und müsste sich jetzt erst wieder all das erarbeiten, was aber im Vorgänger schon selbstverständlich geworden ist. Weil wirklich der Großteil, würde ich fast sagen, der Items, mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr, waren eben zumindest schon in der PlayStation 5-Version des Vorgängers enthalten. Man muss sie sich jetzt aber wieder freischalten. Und insofern glaube ich, ist das dann irgendwie ein bisschen... Also mir ging es so, dass ich mir immer dachte so, okay, ist cool, dass ich das jetzt hier auch habe, aber das kenne ich ja schon. Wo ist denn jetzt mal der neue Stuff? Und der neue Stuff beginnt dann erst so im Mid-Gameplay, also ne, so im mittleren Spiel ungefähr. Und ich glaube, dass rein spielerisch man eine bessere Zeit mit Death Stranding 2 hat, wenn man den ersten tatsächlich nicht gespielt hat. Storytechnisch ist es genau andersrum.
Okay.
Deswegen schwierig.
Hm.
Ich finde es von einigen Designs her halt echt lustig. Und ich frage mich, ob das einfach Kojima ist, der wieder seinen Stil halt so benutzt, ne? den er halt früher auch benutzt hat. Oder ob das eventuell vielleicht sogar so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Seitenhiebe gegen Konami oder einfach nur Fanservice oder sowas. Weil es gibt in Death Stranding 2 sehr viele Elemente, die man ziemlich eindeutig Metal Gear zuordnen würde.
Es wird auf jeden Fall auch einiges angesprochen.
Ja, also, genau. Es gibt in den Dialogen sehr viele Easter Eggs. Es gibt zum Beispiel eine Figur, die hat seine Hand verloren und redet like drüber, Phantom dass man Pain, genau, redet drüber, dass er die noch fühlt. Und man könnte sagen, es ist so eine Art Phantom Pain. Ja, genau. Und einer von den beiden Hauptfiguren sieht einfach aus wie Solid Snake. Also von den beiden Hauptantagonisten, will ich sagen. Mhm. Der ist einfach Solid Snake quasi, 1:1. Und das Schiff, das man selber benutzt, dieses U-Boot, ist einfach 1:1 der Metal Gear Rex-Kopf. Mhm. Aber nur der Kopf. Aber halt 100%. Und das ist schon sehr lustig.
Mhm. Naja, wollen wir in den Spoiler-Part
übergehen? Genau, dann würde ich sagen, ab jetzt kann ich für nichts garantieren. Ich sage jetzt nicht, dass ich absolut alles spoilen werde. Mal gucken, wo es hingeht und was sich so ergibt. Aber ich nehme jetzt kein Blatt mehr vor den Mund. Absolute Riesenspoilerwarnung für Death Stranding 2 ab jetzt.
Ab jetzt.
Dudum. Ich habe irgendeinen Soundeffekt. Perfekt.
Perfekt, okay.
Warum ist denn das so leise? Warte mal. So. Das ist das offizielle Spoiler, die Spannungssound.
Sehr gut. Okay,
ja, gut. Also genau, wegen der Motivation von Sam ist eben so ein bisschen das Problem, weil im Endeffekt kommt Fragile und sagt so, ey, guck mal, ich habe jetzt hier so mein eigenes Team und mein eigenes Ding und bearbeite hier für so ein Unternehmen und wir wollen jetzt hier das Netzwerk, das in den USA im letzten Teil ausgebaut wurde, auch in Mexiko ausbauen. Weil man muss wissen, dass Sam am Ende vom ersten Teil geflohen ist letztendlich, weil sein Bibi, sein kleines Baby, das er vorne so mit sich rumträgt, das ihm hilft, die Toten sehen zu können, das hätte vernichtet werden sollen, weil es defekt ist. Und er hat sich dazu entschieden, das nicht zu vernichten, sondern zu fliehen. Und er versteckt sich jetzt quasi und ist quasi aus dem Gebiet der UCA aus dem ersten Teil geflohen und zieht jetzt Lou als sein eigenes Kind hoch, dieses Bibi-Baby. Das alles im Detail zu erklären, das sprengt den Rahmen dieses Podcasts.
Das habe ich mich aber lustigerweise auch gefragt, weil irgendwie, das war ja im ersten Teil in dieser Box drin.
Ja.
Und es wurde ja immer gesagt, das sind Kinder, die eigentlich irgendwie tot sind oder so. Oder sind das einfach nur Kinder, die noch nicht geboren sind?
Genau.
Und diese Kapsel ist praktisch so ein Inkubator.
Genau.
Das heißt, das wurde irgendwie geboren zwischendurch und ist jetzt ein richtiges Kind, oder
irgendwie
was?
Hat der das da rausgeholt und es hat überlebt. Das ist jetzt technisch nicht abwegig, weil das sind im Endeffekt einfach nur Kinder, die im 7. Monat der Schwangerschaft ganz genau aus dem Mutterleib ihrer gehirntoten Mütter entfernt werden und in so künstliche Mutterleibe eingepflanzt werden. Und da sind die dann in ihrer Entwicklung eingefroren. Die leben zwar, aber entwickeln sich nicht weiter. Und weil die quasi so an der Schwelle zwischen Leben und Tod stehen, so begründet das das Spiel so ein bisschen esoterisch, kann, wenn man sich dann mit dem verbindet, kann man dann quasi durch dieses Bibi Geister wahrnehmen.
Aha. Okay, ich hätte noch Fragen, aber egal, lassen wir das.
Nee, doch, sag ruhig.
Das heißt aber, gehirntote Mütter, die werden getötet.
Ja, das wird eben jetzt erst im zweiten Teil thematisiert. Das ist so eine große offene Frage,
also
die der erste Teil übrig gelassen hat.
Also man muss die ja herstellen.
Also tatsächlich gibt es nur sehr wenige davon. Deswegen ist das gar nicht so abwegig. Und es ist tatsächlich so, dass die illegalerweise, schon bevor die Gesellschaft so komplett zusammengebrochen sind, aus Mexiko in die USA geschmuggelt wurden, diese gehirntoten schwangeren Frauen, damit ihre Babys dann quasi mehr oder weniger geopfert werden für dieses neue Netzwerk, das da aufgebaut werden soll, für das neue Internet.
Also das wundert ja keinen. Genau das würde passieren.
Ja, es war ja schon immer alles. Ne, im ersten Teil wird halt da nicht so genau drauf eingegangen, aber es ist schon moralisch alles sehr fragwürdig, was da so
ja,
passiert.
Ja, offensichtlich. Aber gut, überraschend finde ich das nicht, dass das natürlich passiert.
Ja.
Aber okay, na gut. Genau, und irgendwie ist das jetzt so ein Kleinkind.
Genau, der ist jetzt so ein Kleinkind und lebt da mit Sam in seinem versteckten geheimen Bunker und so weiter. Und dann kommt eines Tages Fragile und sagt so, hey, komm, jetzt hilf mir mal Mexiko auf. Auch anzuschließen. Das wäre ziemlich cool.
Aber ist das für ihn nicht eigentlich was, wo er sagen würde, nee, danke, weil sonst finden die mich ja. Wie hast du mich überhaupt gefunden, Fragile? Hallo? Müsste das nicht eigentlich, oder?
Also man hat man hat die Möglichkeit, Nein zu sagen, aber dann beginnt einfach nur so ein Loop, wo irgendwie quasi so ein bisschen so ein Paralleluniversum geöffnet wird und man guckt sich dann den Anfang immer und immer wieder an, bis man Ja sagt.
Ja, das habe ich tatsächlich auch in einem YouTube-Short oder so. Ja. Man kann irgendwie dreimal kann man Nein sagen und beim vierten Mal kann man dann nicht mehr Nein sagen.
Ah, okay, das wusste ich nicht mal. Ja, genau.
Irgendwie so.
Also keine Ahnung, ich finde es auch komisch, aber ja, es sagt halt dann so, ja, meinetwegen, dann bleib du jetzt hier und pass auf Lou auf, Fragile, weil Fragile konnte sich ja im ersten Teil teleportieren, das war ihre Superfähigkeit, aber sie darf das jetzt nicht mehr machen, sonst stirbt sie quasi. Mhm. Das wurde schon im ersten Teil angedeutet, dass sie immer wieder Blut gehustet hat nach dem Teleportieren.
Okay.
Ja, genau. Und dann bleibt sie jetzt quasi mit Lou in Sams Bunker, also mit dem Baby, und passt auf den auf, während Sam jetzt Mexiko anschließt an dieses Netzwerk, an dieses neue Internet.
Also tut mir leid, aber Bullshit. Also die Motivation finde ich ein bisschen seltsam.
Ja, es gibt keine. Das meinte ich ja eben damit, dass er so ein Silent Protagonist ist. Der hat keine Eigenmotivation im Grunde, was das angeht.
Das ist halt auch mega dumm, weil wenn er flieht, weil sonst dieses Baby getötet wird und extra flieht, damit die nicht gefunden werden und dann findet Fragile ihn trotzdem, wie auch immer.
Ja, ich glaube, das wird irgendwie erwähnt, aber da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja.
Naja, wie auch immer. Aber und sagt dann, hey, willst du nicht hier Mexiko, wo du dich gerade versteckst, auch anbinden, damit die dich dann finden können, weil dann ist das ja angebunden. Also ich finde es seltsam. Aber gut.
Ja.
Naja, sehen wir drüber hinweg. Wird bestimmt erklärt werden.
Man redet recht früh im Spiel mit einem Charakter aus dem Vorgänger mit Deadman, der einem erklärt, dass die UAC nicht mehr nach denen sucht. Die sind irgendwie für tot erklärt oder sowas. Aber das ist, nachdem er aufgebrochen ist, um Mexiko anzuschließen. Also ist keine Ahnung. Aber gut, auf jeden Fall ist Mexiko dann basically das Tutorial-Gebiet. Ne?
Okay.
Da hat man so seine ersten, weiß ich gar nicht mehr, 6 Bunker oder sowas, die über eine echt schöne Map mit verschiedenen Biomen verteilt sind. Ne, da gibt es so eine sehr zerklüftete Flusslandschaft, wo es dann immer darum geht, man muss die Flüsse halt überqueren und dann gibt es Hochwasser, was jetzt ein neues Feature ist, dass die Flüsse dann sehr viel höher und reißender sind, was es sehr viel schwerer macht, die zu durchqueren. Dann gibt es große Wüstengebiete, wo man relativ langsam unterwegs ist. So ein Berg in der Mitte, wie eigentlich auf jeder Map immer in den Death Stranding spielen, der so ein bisschen bewaldet ist, auch am Fuß, was das ist ein sehr schönes Gebiet auch. Und dann geht es so ein bisschen hoch in die bergigen Regionen. Also es ist wirklich eine coole Map, die gleich mal so ein bisschen alle unterschiedlichen Biome zeigt, die es so gibt in dem Spiel. Und man hat dann schon so seine ersten Herausforderungen, wie eben zum Beispiel überflutete Gebiete, Wüsten, auf denen die Ausdauer sehr schnell sinkt und man sehr langsam vorankommt. Und auch sehr cool finde ich einen Spinnenwald. Das fand ich nämlich, als ich dann neu angefangen habe. Ne, und wie gesagt, ich war komplett ungespoilt, ziemlich nice, habe ich eine meiner ersten Missionen angenommen und musste dann quasi ein Paket von A nach B tragen, ist klar, so ist der Gameplay-Loop. Aber ich hatte eben die Wahl, gehe ich außen rum so ein bisschen durch die Wüste und dann den Berg hoch oder versuche ich den anderen Pfad oder gehe ich mitten durch den Spinnenwald. Und bei der Beschreibung stand dann bei dem Spinnenwald nur, dass der nach Wesen benannt wurde, die seit kurzem da immer wieder mal gesichtet werden. Und ich dachte mir so, boah, geil, weißt du, im ersten Teil gab es halt ehrlich gesagt nicht viel unterschiedliche Gegner leider. Es gab so 5 Bosse oder sowas, 5, 6 Bossmonster und ansonsten gab es halt die Geister und die Menschen. Und das waren alle Gegner, die es gibt. Und jetzt haben die tatsächlich da sehr viel mehr gemacht. Das finde ich ziemlich cool und man geht dann auch wirklich in diesen Wald und der ist wirklich bewohnt von so tellergroßen, spinnenartigen Wesen, die aber harmlos sind. Aber wenn man auf eine tritt oder eine überfährt oder wie auch immer, dann kommt der ganze Schwarm und greift dich an. Und das ist so gleich mal so die erste neue Mechanik, lange bevor überhaupt diese traditionellen BTs, diese Geisterwesen aus dem ersten Teil wieder eingeführt werden. Also das fand ich schon ziemlich cool. Cooles Gebiet.
Okay, und dann schließt man das da an?
Genau, da schaltet man quasi auch schon seine ersten Technologien frei. Da kriegt man schon Zugang zu dem Standard-Moped, mit dem man dann ein bisschen schneller fahren kann. Ne, ich glaube, man kriegt sogar schon seine ersten Exoskelette. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man die nicht doch erst dann in Australien kriegt. Aber erste Waffensysteme auf jeden Fall. Ne? Die Progression geht da schon ganz schön los. Und im Vergleich zum zum ersten Teil geht es viel schneller, dass man sehr viel mehr Auswahl hat, sehr viel mehr strategisch unterschiedliche Mittel zum Einsetzen hat. Eben ein bisschen mehr wie tatsächlich bei Metal Gear Solid 5 damals. Und dann schließt man Mexiko an und dann muss man sich quasi auf dem Weg zurück machen, noch einmal so komplett das Land durchqueren. Ist eine ziemlich lange Reise. Währenddessen postet einem Fragile, also schon vorher, während der Mission, aber auch auf dem Rückweg, dann noch so Bilder von wegen so, oh, guck mal, Lou und ich haben eine gute Zeit, bla bla bla. Und relativ kurz, bevor man dann beim Bunker ankommt, so ein paar hundert Kilometer noch entfernt oder so, kriegt man dann so eine Nachricht von seinem Bunker, so, oh, oh, lass hier automatischer Alarm, bewaffnete Truppen sind in den Bunker eingedrungen und mehr weiß man aber nicht. Und dann kommt man da eben hin und dann brennt alles und alles ist ganz tragisch und Fletcher liegt irgendwo bewusstlos in der Wüste und dann, wenn die wieder zu sich kommt, sagt sie einem eben, was passiert ist und dann stellt sich eben raus, Lou ist tot und sie wurden überfallen von unbekannten, in rot gekleideten Kräften und sie hat gerade so überlebt. Also sie war auch angeschossen und ja. Und das ist dann genau der dramatische Twist an der Stelle. Das ist auch wirklich total krass, wie das dann so ausgespielt wird und wie sich das entfaltet. Ne? Letztendlich sieht man dann eben, wie so diese Handabdrücke, die diese Geister symbolisieren, in so klein, so durch den Bunker durchtapsen und in die alte Kapsel reingehen von Sam, die er im ersten Teil quasi, ne, dieser Fake,
Mutterleib.
Mir, genau, dieser Fake Mutterleib und dann kriecht quasi so dieser Geist von Lou in diesen Fake-Mutterleib und ist dann so mit Rot beleuchtet, so dieses geisterhafte, embryoartige Wesen, das dann da drin ist. Und Sam nimmt es dann und heftet sich wieder dran, wie im ersten Teil, nur diesmal eben in sehr viel düsterer und crazy shit. Und das war gleich mal eine ziemlich krasse Szene.
Ja, und dann denkt man sich, okay, jetzt auf nach Australien.
Und das ist dann basically genau das, was passiert. Das ist ein bisschen weird. Okay. Im Endeffekt wird der tatsächlich von den anderen Figuren, also aus meiner Perspektive, wurde der von den anderen Figuren, die dann eingeführt werden, so nach und nach voll gegaslightet, dass der das jetzt macht. Von dem Präsidenten dieser Firma, vom Fragile, aber auch von einem neuen Charakter, der Dollman heißt, der im Grunde einfach nur so eine sprechende Puppe ist, den man sich im Verlauf des Spiels dann auch immer so an den Gürtel hängt und der so mit einem mitkommt und alles kommentiert. Der übernimmt so ein bisschen die Rolle des Psychologen auf dem Schiff, habe ich das Gefühl. Und ganz früh wird einem da schon sehr deutlich angedeutet, dass etwas mit Lou nicht stimmt. Also, dass etwas mit diesem Geister-Lou nicht stimmt in der Kapsel. Aber Fragile sagt so, nee, sag's ihm noch nicht, er ist noch nicht bereit dafür. Und dann sagt Dollman so, ach, guck mal, das doch, ne, jetzt hast du die Kapsel dabei und das ist doch schön. Jetzt können hier Vater und Kind noch ein letztes Mal ein großes Abenteuer erleben, so wie früher. Na, man, wirklich so, ich hatte so das Gefühl von, boah, das gefällt mir gerade gar nicht, wie mit Sam hier umgegangen wird, nachdem er sein Kind verloren hat. Dass jetzt alle das im Grunde so ausnutzen, damit er jetzt hier Australien anschließt für die. So hat es sich für mich tatsächlich angefühlt, aber ja, gut.
Naja.
Ja, genau, und dann geht man nach Australien und hat wieder sein Geister-Bibi vorne dran und dann geht der ganze Zyklus wieder von vorne los mit von Bunker zu Bunker reisen und Pakete liefern und Infrastruktur aufbauen, was wir schon drüber geredet haben. Ganz viele wacky neue Charaktere kennenlernen. Coole Bosskampfe fechten und ja, cool.
Cool.
Und währenddessen trifft man halt quasi auch immer wieder auf die zwei großen Hauptantagonisten im Spiel. Das ist einmal in so sehr bizarren Abschnitten, die dreimal im Spiel vorkommen, die im Jenseits spielen, soweit wir wissen, wahrscheinlich eben Solid Snake. Also Neil Warner heißt er eigentlich. Also auch schon dieser Name Neil Warner ist auch schon ein sehr dezenter Hinweis auf den Ort, an dem wir uns da befinden könnten, im Nirvana.
Neil Warner, okay.
Ja. Naja, genau. Und der übernimmt quasi so ein bisschen die Rolle von, aus dem ersten Teil hier, wie
Mads
heißt er?
Mikkelsen.
Mads Mikkelsen, genau. Ist ein neuer Schauspieler, ist auch eine neue Figur im Spiel, aber der übernimmt jetzt diese Militär-Shooter-Passagen, die es im ersten auch schon gab. Mhm. Und im ersten waren wir quasi in so globalen Traumata gefangen, die da oder wieder durchlebt wurden oder im Jenseits immer noch durchlebt werden. Das war so der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und der Vietnamkrieg, was eine ziemlich amerikanische Sicht auf die Dinge ist, I guess, ja. Aber gut. Ja. Es sind ja auch amerikanische Figuren, insofern macht es wahrscheinlich schon Sinn. Und im zweiten Teil haben wir jetzt eher so Naturkatastrophen als Thema. Und wir sind im ersten Militärshooter-Abschnitt in der brennenden Stadt, in der gerade Feuerwerk ist, aber gleichzeitig, die schon sehr cool inszeniert ist. Also sieht wahnsinnig gut aus. Beim letzten Bosskampf ist dann so, also für mich war es sehr stark so der brennende Notre Dame im Hintergrund als Kulisse für das Ganze. Mhm. Aber weiß ich nicht, kann auch irgendeine random Kirche sein. Aber es hat sich für mich sehr mexikanisch eigentlich angefühlt, wo Notre Dame ja nicht unbedingt so gut reinpassen würde. Aber es sah so aus wie dieses mexikanische Totenfest mit ganz viel Feuerwerk und in der Mitte steht der brennende Notre Dame. Ne? So ein bisschen ziemlich cool auf jeden Fall. Im zweiten geht es dann um Überflutungen, Überschwemmungen. Da ist man einfach wirklich unter Wasser in einer überschwemmten Stadt. Die Physik ist auch ganz anders. Man kann super hoch springen. Und dann bilden sich, was anscheinend ein echtes Naturphänomen ist, was ich faszinierend fand, so Eissäulen, die plötzlich irgendwie super schnell von oben nach unten schießen,
ja, das kenn ich,
und sich dann
ja.
so ausbreiten. Und man muss dann immer so ein bisschen vor diesen Eissäulen ausweichen, während man im Feuergefecht unter Wasser ist. Alles ein bisschen schwerfällig. Auch eine geile Passage. Und dann kommen Erdbeben. Dann ist man in so einer U-Bahn. Alles bricht irgendwie um einen rum ein. Die physikalischen Gesetze werden gebrochen. U-Bahnen schweben durch die Luft. Und man hat dann Feuergefechte auf irgendwelchen U-Bahn-Waggons, die durch die Luft schweben und hinter einem zusammenbrechen. Es sind schon drei sehr coole so Action-Kapitel, in denen man eben gegen diesen Neil Warner kämpfen muss. Und dann gibt es eben in der echten Welt als Antagonisten Hicks. Den kennt man ja schon aus dem ersten Teil. Da ist er eigentlich gestorben, aber er wurde zurückgeholt von den neuen wirklichen Antagonisten aus Death Stranding 2, um einfach so ein bisschen für Terror zu sorgen. Das ist eigentlich sein ganzes Ding. Aber es ist halt verdammt cool, wie die eben inszeniert wurden, weil dieser Neil Warner ist eben Solid Snake. Da muss man gar nicht mehr erklären. Und Hicks wurde im Grunde dargestellt wie so ein 80er-Jahre Glamrocker oder so Kiss vielleicht ein bisschen.
Ja, Kiss. Er sieht, finde ich, also das Gesicht geht, ja. Ist erste Assoziation ist so ein Kiss.
Aber halt sehr stark so futuristisch, ne, mit so Platten und Exoskelett und was weiß ich was. Und als Waffe hat er eben eine E-Gitarre, die Feuer- und Elektrostöße schießen kann, wenn er auf ihr spielt. Und dann taucht eben auch noch dieser mysteriöse rote Samurai auf und dann gibt es eben so Kämpfe zwischen dem Samurai und ihm mit seiner E-Gitarre und die Choreografien sind komplett over the top, aber gut, also gut over the top. Und es dreht alles komplett durch, wie man das so erwarten würde von so einem Kojima-Spiel. Alle möglichen Figuren haben ihre eigenen Superheldenkräfte und treffen da aufeinander und es ist wirklich ziemlich crazy. Finde ich sehr, sehr cool.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, wie tief wir jetzt noch hier in das Ganze einsteigen sollen, weil theoretisch könnte ich jetzt hier stundenlang noch drüber reden.
Ich habe auch überlegt, es gibt ja noch einen großen Reveal oder mehrere vielleicht, aber den einen, aber ich bin da überlegen, ob wir den überhaupt ansprechen müssen.
Also ich habe tatsächlich gestern schon einen Short gesehen, wo der einfach so irgendwie gespoilt wird.
Ja gut, aber das muss ja nicht sein. Oder möchtest du unbedingt? Wir
können schon noch über einige Dinge reden.
Wie du magst. Ist ja nicht mein Spiel. Ich spiele es auch nicht.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob das für dich was wäre. Ich finde es absolut genial, aber das ist, glaube ich, nicht deine Art von Spiel.
Nee. Ich glaube, ich könnte mir da so ein The Movie anschauen von. Das wäre okay. Ich würde es nicht verstehen, weil das ist mir ein bisschen zu, also allein schon die ganzen, also ich habe zumindest nicht hinterherkommen können bei den Gesprächen, die man da hat wegen Chiral Network, Dooms und ja, keine Ahnung, worüber da geredet wird, aber ja. Aber es sieht halt, das meinte ich am Anfang, ich finde, das sieht halt einfach, die Cutscenes sind einfach toll. Also toll geschrieben, toll choreografiert, die sind irgendwie strange, aber gleichzeitig auch irgendwie cool. Es ist cooler Trash halt irgendwie teilweise. Da könnte ich mir anschauen, aber spielen würde ich das nicht.
Ich glaube auch, dass das jetzt nichts für dich wäre, weil es ist immer schwierig, weil in gewisser Hinsicht vergleiche ich das in manchen Aspekten schon immer mit Zelda Breath of the Wild, wobei da schon sehr unterschiedliche Spiele sind. Aber ich weiß halt, dass Breath of the Wild bei dir daran gescheitert ist, dass es dir zu viel Freiheit und zu wenig Führung gegeben hat. Ja. Und ich schätze mal, das würde bei Death Stranding 2 wahrscheinlich auch passieren, aber es gibt schon ganz klar die stringente Hauptstory, die man einfach verfolgen kann und dann hat man es vermutlich in 20 Stunden durchgespielt und war auch ein cooler Trip.
Ja,
das könntest du versuchen vielleicht.
Ja, es ist halt das Problem, ich mag das Interface nicht, den Hub einfach. Also diese ganzen, ja. Das ist mir alles, es ist halt, es hat halt so den Anschein von, finde ich, so Cyberpunk-mäßig, weißt du, alles so futuristisch, Sci-Fi und so. Das mag ich einfach nicht. Ich mag die Menüs einfach nicht allein schon in dem Spiel. Jedes Mal, wenn du das gespielt hast und irgendwo auch nur in der Nähe von irgendeiner Basis bist, überall sind irgendwelche aufploppenden, keine Ahnung, Herzchen und Daumen hoch und, oh Gott, ich würde verrückt werden.
Das ist dieses Online-Feature, das vor allem Kojima scheinbar relativ wichtig zu sein scheint, dass man das hervorhebt. Er hat ja mal davon geredet, dass Death Stranding neue Genre schaffen würde, aber das wird man erst in vielen Jahren verstehen, so ungefähr. Und die Strand Games, wie er es, glaube ich, bezeichnet, beziehen sich auf diesen asynchronen Multiplayer oder indirekten Multiplayer, dass jeder seine eigene Singleplayer-Welt hat, aber die Realitäten überschneiden sich so ein bisschen und man kann sich Ressourcen teilen. Man kriegt immer wieder Meldungen, dass die und die Person an der und der Stelle an der Autobahn weitergebaut hat. Und dann sind mehr Ressourcen schon mal drin, als man selber reingepackt hat in diesen einen Autobahndrucker und so weiter und so fort. Und da kann man eben auch lauter so kleine Schildchen aufstellen, die auch alle viele so einen kleinen Einfluss dann auf dich haben, deine Ausdauer ein bisschen wiederherstellen, wenn du die berührst. Ne? Und das ist eben das. Deswegen sind gerade in der Nähe von den Städten alles so überladen mit diesen, mit diesen Multiplayer-Aspekten. Das finde ich auch immer krass. Weil es gibt ja auch wirklich NPCs, die durch die Welt laufen, wo mir schon zweimal passiert, dass ich da einen überfahren habe, weil einfach alles zugepflastert war mit so Hologrammen von anderen Spielern.
Es überfordert mich. Aber generell die ganzen, auch die Menüs, das ist, weiß ich nicht, ich bin da einfach, das ist mir alles, das ist zu viel Neon.
Es ist auch ein sehr krasses Ressourcenmanagement-Spiel. Ja, man klickt sich einfach sehr viel durch Menüs und sagt, okay, das packe ich jetzt in meinen Private Locker und das kommt jetzt ins Auto rein und das brauche ich jetzt gerade auch nicht, das wird recycelt und dann drucke ich mir aber noch das und das für die Reise jetzt. Und das ist, man verbringt, wenn man es ausführlich wirklich spielen will und nicht nur irgendwie die Story hinterherjagt, sondern wenn man es richtig spielt, dann verbringt man schon fast so viel Zeit in irgendwelchen Menüs wie draußen im Schnee oder auf den Straßen in der Welt.
Ja, und das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, dadurch, dass es halt in so einer Zukunft spielt, sind das dann halt immer so ewig lange Texte einfach nur. Das ist ja nur einmal und dann ein ewig langes Wort für die Ressource, die da ist, die es aber so nicht gibt oder so. Das kann ich. Ich möchte so kleine Bildchen haben, wo irgendwie ein Hühnchen abgezeichnet ist, weil ich das brauche für um das zu essen. So, und dann gibt es noch so ein Hähnchenschenkel und eine Suppe und einen Apfel. Und dafür möchte ich kleine Bildchen haben, die ich in meinem Menü hin und her schicke.
Aber das gibt's auch. Das gibt's auch. Die haben auch alle Bildchen, damit man die gleich erkennen kann. Keramik sind aus irgendeinem Grund zwei umgedrehte Zs irgendwie.
Ja, aber das ist. Und nee,
Metall,
nee. Eben, ja, Keramik und Metall. Und dann gibt's hier noch. Ganz ehrlich, nee. Das sind für mich keine. Das ist einfach nur. Da kann ich nichts mit anfangen. Weil ich das nicht erkenne. Ich möchte ein Bild von etwas haben, was ich in der realen Welt erkenne. Ich möchte, wenn ich einen Apfel habe, einen Apfel sehen. Und nicht irgendwie Keramik und dann ist die Abbildung davon eine Box, in der die Keramik ist und das Zeichen dafür ist ein Alpha. Ja, nee, danke.
Ja, genau, doch, so ist es.
Nee, das möchte ich nicht. Nee.
Aber da gewöhnt man sich dran, dass man das recht gut lesen kann. Ich muss sagen, ab und zu, wenn es wirklich darum geht, später im Spiel dann wirklich so große Stacks an Items zu verwalten, dann ist schon manchmal so ein bisschen so, dass erstens die Listen sehr lange werden und dass dann manchmal so Worte wie Keramik und Chemical Deckel so ein bisschen verschwimmen und ich weiß nicht mehr genau, was ist, so ein bisschen.
Ja, nee, das
aber also grundsätzlich das funktioniert nicht. Das eigentlich ganz gut. Aber die Inventare und die Bildschirme, die sind schon sehr mit Informationen auch überladen.
Ja.
Allein wenn man auf Pause drückt, sieht man dann quasi die ganzen, also auf der Map sieht man dann quasi die ganzen Locations, für die du theoretisch noch Pakete hast, die du ausliefern könntest, weil man findet auch in der Prärie Pakete, die von anderen Spielern irgendwo verloren wurden, die man dann selber auflesen kann. Später hat man dann auch so einen Greifarm am Auto, das automatisch Pakete aufsammelt, dann hast du immer für irgendwen irgendwas und dann blinkt überall alles, weil da könntest du noch was abliefern und da könntest du was abliefern und irgendwelche Markierungen, die du dir gemacht hast, und dann kannst du noch den Wetterbericht einblenden, damit du siehst, wann es wo regnen wird und wo du das vermeiden kannst und Uhrzeit und bla bla bla. Das sind schon immer sehr viele Informationen, das muss man schon alles...
Ja, nee.
Ja, das kommt mit der Zeit, aber das kann ich verstehen, dass das überfordernd wirkt.
Ja, nee. Nee.
Das sind halt auch so Features, die man nach und nach freischaltet eigentlich. Was du halt so aus der Mitte vom Spiel gesehen hast, das wird halt eigentlich so Schritt für Schritt schon auch eingeführt, aber ja.
Trotzdem ist das, glaube ich, nicht meins.
Ja.
Vor allem halt einfach das, es ist halt irgendwo ein Shooter, es ist halt, das ist nicht meins.
Ja.
Wenn also, ich nur diesen Erkundungsaspekt hätte, wirklich nur diesen Erkundungsaspekt, dann wäre es okay. Aber mit diesen Shooter-Passagen und, ich weiß nicht, ich habe...
Eine Hupe.
Eine Hupe spielt hier draußen. Kinder spielen draußen. Naja, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, auch jemand, der... Ich mag sehr doch den Nahkampf. Und wenn ich Fernkampf mache, dann bitte nur mit Zaubern. Ich bin einfach High Fantasy und nicht Sci-Fi. Ich finde Waffen langweilig.
Aber das geht grundsätzlich. Also, wie schon gesagt...
kann man da zaubern?
Basically. Also, das Spiel hat sehr viel mehr zu bieten als eben der erste Teil, wenn es darum geht, wie man diese ganzen Hürden überwindet. Und es gibt zum Beispiel die Option, dass man Stealth benutzt und einfach schleicht und durchs hohe Gras und Leute fesselt und so. Macht mir auch keinen Spaß. Es gibt den sehr brachialen Ansatz, so wie es ich mache, dass ich mir an mein Auto irgendwie ein vollautomatisches MG und einen zielsuchenden Raketenwerfer baue, die vollständig automatisch auf Gegner schießen. Ich versuche, die Gegner noch zu überfahren und nehme dann selber noch einen Granatenwerfer in die Hand, weil man kann dann gleichzeitig auch noch schießen und bin einfach so ein Panzer, der da durchrollt. Das geht auch. Aber du kannst dir auch zum Beispiel ein Scharfschützengewehr nehmen und auf Entfernung bleiben, und über dein Schiff, über dein UFO, schaltet man auch mit der Zeit sehr viele Waffensysteme frei, die man benutzen kann. Und dann kann man so eine Artillerie beschwören, die dann da quasi einfach Sperrfeuer über ein Riesengebiet macht. Oder du kannst sogar dann später BTs beschwören. Dann schießt quasi dein Mutterschiff Kapseln auf die feindliche Basis. Da kommen dann aber diese Geisterwesen raus und die packen dann die Gegner und ziehen die einfach mit sich in den Teer und verschwinden. Und dann ist das Lager ausgeräumt. Das ist halt schon ziemlich cool. Und ja. bei den Bosskämpfen gegen die BTs kann man ja eben sehr coolerweise, was mir gerade sehr viel Spaß macht, Pokémon draus machen. Weil das Spiel bietet einem jetzt die Möglichkeit ab einem gewissen Punkt im Spiel, dass man die großen Bossmonster, wenn die fast besiegt sind, einfangen kann. Und dann kann man die jederzeit beschwören, um sie gegen andere Bossmonster kämpfen zu lassen. Und dann wechselt plötzlich der Soundtrack vom Spiel immer auf so 50er-Jahre-Godzilla-Kampfmusik. Und dann kann man eben zugucken, wie seine riesigen Teermonster gegen andere riesige Teermonster kämpfen. Und das ist schon sehr, sehr cool. Mhm. Macht mir schon echt Spaß. Da bin ich auch gerade dabei, die alle noch ein bisschen zu sammeln. Weil ich habe bis jetzt nur die Tentakeldelfine, die Wölfe oder Löwen und die fliegenden Mantarochen. Aber es gibt ja noch so viele andere. Die Humanoiden, die Köpfe, die Riesenkrabben. Ne? Da gibt es ja noch ganz viel, was ich noch sammeln und gegeneinander kämpfen lassen kann. Mhm. Das ist schon cool.
Ja. Naja, du wirst noch Spaß haben mit dem Spiel.
Ja, genau. Ich bin jetzt noch dabei, dass ich eben so ein bisschen die Autobahn fertig ausbaue, ganz viele Lieferungen auf dem höchsten Rang mache und so ein bisschen alles erledige, was man noch so erledigen kann in dem Spiel. Macht mir schon noch Spaß. Aber ich muss sagen, das Spiel war schon auch echt ein bisschen anstrengend für mich. Auch so, weißt du, es ist auch so eine emotionale Achterbahn. Ich habe mich ja auch mit der Lore beschäftigt und das hat mich wirklich in einen sehr melancholischen Zyklus irgendwie geworfen, das Ganze. Und ich finde schon gut, dass das nächste große Spiel, das ich mir jetzt holen werde, das neue Donkey Kong ist. Ich glaube, das ist ein schöner Kontrast jetzt nach dem sehr schweren Death Stranding auch teilweise. Mhm. Also schwere Kost teilweise. Ne, so albern und wacky, wie es ist, genauso kann es einem wirklich auch dann wieder catchen. Und ja, genau, das ist schon cool. Ja, weißt du was, über die großen Plot-Twists und Wendungen müssen wir jetzt eigentlich gar nicht reden. Das passt schon.
Okay.
Wir können die Spoilerwarnung wieder rückgängig machen eigentlich. gab's doch nicht.
Naja, so ein bisschen schon.
So ein bisschen schon. Aber ich muss sagen, die Story hat insgesamt echt ein paar kleine Löcher, wo ich mir dachte so, hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber hat auch ein paar Twists drin, wo ich mir dann im Nachhinein dachte, ah, okay, das ist tatsächlich ziemlich cool und clever gemacht. Aber eine Sache, die ich echt jetzt doch noch schnell spoile, glaube ich,
okay,
ist die Identität von diesem roten Samurai. Der kommt nämlich immer wieder so Deus Ex Machina mäßig und rettet einem den Hintern. Der ist auch so ein bisschen sehr, sehr stark wie Gray Fox in Metal Gear Solid dargestellt. Ne? Mhm. Der taucht plötzlich auf und macht irgendwas und verschwindet. Und manchmal ist er schon auch ein bisschen bedrohlich für einen selbst, aber in erster Linie rettet er einen eigentlich immer. Und das erste Mal, wenn er auftaucht, spielt er die ganze Zeit so Babygeräusche und so Kinderlachen. Und man denkt sich so, okay, soll das jetzt irgendwie so dargestellt sein, dass jetzt hier Bibi, das verstorbene Baby Lou quasi, diesen Roboter irgendwie als Geist steuert oder was ist da genau die, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Und dann im so Pre-Finale, also bevor es dann wirklich ins Endgame geht, kommt der Samurai wieder und dann öffnet er sein Visier und dann sieht man da so das tote Gesicht mit geschlossenen Augen von Deadman, einer Figur aus dem ersten Teil, die auch im zweiten vorkommt, aber stirbt. Und der dann sagt so, ja, hier, ich bin zwar tot, aber unsere Verbindung bleibt bestehen und ich helfe dir. Und dann, was auch ein bisschen lustig ist, weil Deadman wird gespielt von Guillermo del Toro, dem Regisseur. Und wenn man den kennt, dann ist das auch so ein witziger Kontrast dazu, dass der dieser 3 Meter große, super muskulöse Ninja ist, der irgendwie so durch die Gegend springt und alles zerschneidet. Aber ja gut, das ist dann die Auflösung. Der rote Ninja ist Guillermo del Toro, alles klar. Und dann im Endgame, so wirklich eine Stunde, nachdem die Auflösung kam, dass Guillermo del Toro der rote Ninja ist, kommt der rote Ninja wieder, greift uns an, macht sein Visier auf und dann ist Hicks drunter, der Oberböse, und sagt, jaha, ich war schon die ganze Zeit über der rote Ninja. Und dann habe ich mir so gedacht, hä? Was? Es gibt eben Szenen, wo der rote Ninja Hicks zerschneidet und ihn zwingt, dass er sich zurückziehen muss. Und in der einen Szene öffnet er einfach sein Visier und es ist Guillermo del Toro. Und dann kommt plötzlich Hicks und sagt, ich war schon die ganze Zeit der rote Ninja. Was? Das macht absolut keinen Sinn. Der ist dann auch so ein Bosskampf dann noch, der rote Ninja, aber dann ohne, dass jemand drin ist, einfach nur als Roboterhülle. Das ist alles so verwirrend. Also diesen Plotpunkt mit dem roten Ninja, ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Ich verstehe, also das macht meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Dafür haben sie dann, finde ich, aber die Kurve mit dem Geisterbaby und Lou's Tod und den neuen Figuren sehr gut hingekriegt wieder. Aber ja, gut.
Gut.
Ja, dann belassen wir es dabei.
Belassen
wir es. Du langweilst dich schon.
Nee, es ist halt, keine Ahnung, es ist halt schwierig, wenn man das nicht so kennt.
Es ist auch
ein Spiel.
Ja, es ist auch schwierig zu beschreiben und drüber zu reden, das Spiel, weil es schon sehr anders ist. Ne?
Ja.
In seinem Gameplay, genauso wie in seiner Story, seiner Welt, seinem Worldbuilding, weil es ja wirklich ein sehr frisches Science-Fiction-Szenario ist,
ja,
das man so noch nicht kennt, wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, wie gesagt, basically eine Geistergeschichte mit Superhelden, aber eben so neu und frisch verpackt, dass man sich denkt, ach, guck mal.
Ja, ich glaube, das ist halt schon so ein Spiel, wo ich also ich glaube, man muss halt den Stil von Kojima schon mögen, weil sonst ist das nichts für einen. Wenn man diesen Trash, der ja da offensichtlich auch drin steckt, wenn man den nicht fühlt, dann ist das, glaube ich, nichts für einen.
Ja.
Also wenn man sich die ganze Zeit denkt, ah, das ist dämlich.
Also
und das nicht cool findet, dann...
Um das so exemplarisch zu beschreiben, im letzten Bosskampf, nach ganz viel Action und ganz viel, was schon passiert ist und ganz viel Blut und Schweiß, das vergossen wurde, stehen dann quasi Hicks und Sam sich gegenüber auf einer einstürzenden Plattform, mehr oder weniger, das stimmt nicht wirklich, aber es erinnert sehr stark an den letzten Bosskampf aus Metal Gear, wo man dann eben Snake mit nacktem Oberkörper, Solid Snake gegen Liquid Snake im Faustkampf noch kämpft, irgendwie beide kurz vorm Sterben. Genauso ist das hier auch. Auch mit nacktem Oberkörper, ja. Aber mit Gitarren. Und zwar haben die beide E-Gitarren, die gleichzeitig eben schießen können, aber die können auch als Äxte benutzt werden, weil die unten so eine Laserklinge haben. Und dann ist quasi so der erste Teil des Kampfes so ein Fechtkampf mit den Laseräxten gegeneinander. Und dann zerbrechen aber die Laseräxte von beiden und sie sind im Grunde nur noch Knüppel mehr oder weniger. Und mit letzter Kraft hauen die, also man spielt das selber, aber die Figuren werden immer träger und die Treffer immer, weißt du, weniger auswirken. Aber beide fallen sowieso schon fast um. Und zwischendrin spielen die dann plötzlich alle beide in E-Gitarren-Solo oder Duo, ja, oder sowas und shredden dann. Und dann spielt der eine was und dann spielt der andere noch was Cooleres und dann spielt der andere noch was Cooleres und dann sagen sie so, yeah! Und dann gehen sie so Rücken an Rücken fürs Finale. Ja. Das ist übrigens eine Mechanik, mit der man Gesundheit regeneriert, habe ich dann im Nachhinein erst verstanden. Ah. Aber das muss man cool finden. Man muss es cool finden, dass zwei Todfeinde mit nacktem Oberkörper, mit Laser-E-Gitarren gegeneinander kämpfen und zwischendrin mal kurz irgendwie ein Gitarren-Battle anfangen, weil es einfach gerade cool ist. Wenn einem das gefällt, dann ist das genau das richtige Spiel für einen. Und wenn man sich denkt, so ein Quatsch, das ist mir nicht realistisch genug, ja, dann wahrscheinlich eher nicht.
Ja, wenn man jemand ist, der irgendwie so Breitschwerter aus Final Fantasy sagt, das macht ja gar keinen Sinn, dass die irgendwie, die sind ja viel zu schwer, die könnte man gar nicht schwingen. Wenn man so jemand ist, dann ist das, glaube ich, nichts.
Wahrscheinlich.
Dann ist das nichts für einen.
Wahrscheinlich, ja, genau. Wie hieß dieses, das war ja auch sehr beliebt, ich habe es nicht gespielt, weil das interessiert mich wieder nicht, das ist mir zu...
Kingdom Come Deliverance 2.
Ja. War ja auch ein sehr beliebtes Spiel, das dieses Jahr rauskam. Das interessiert mich jetzt wieder überhaupt nicht, weil das soll ja irgendwie so ein bisschen versuchen, mittelalterliches Leben realistisch abzubilden und echte Schwertkampftechniken, bla bla bla. Und da denke ich mir so, ja, danke, es ist... Was zur Hölle? Warum sollte ich das spielen? Ja. Aber wenn ich zwei kurz vor dem Sterben halbnackte Kerle mit Laser-E-Gitarren spielen kann, dann bin ich schon eher dabei.
Ja, ich bin auch eher bei den Laser-E-Gitarren, muss ich sagen.
Ja. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, holt euch Death Stranding 2, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ihr müsst den ersten nicht gespielt haben, ist kein Problem.
Heißt das irgendwie Death Stranding 2 Back to Shore oder irgendwie sowas?
On the Beach heißt es, glaube ich.
On the Beach, genau.
On the Beach. Ich kann es wirklich, glaube ich, relativ uneingeschränkt empfehlen. Ne? Ich habe jetzt viel drüber geredet. Jetzt kann man vielleicht so ein bisschen einschätzen, ob das eher was für einen ist oder nicht. Es ist ein sehr besonderes, sehr spezielles Spiel, sehr einzigartiges Spiel. Genau deswegen finde ich es aber auch unbedingt empfehlenswert.
Ja.
Aber natürlich wird das nicht für jeden was sein. Das ist ja auch Kojimas Designphilosophie. Wenn du was machst, das allen gefällt, dann ist es wertlos, dann ist es Mainstream.
Und falls ihr einfach großer Fan von Norman Reedus seid und ihn einfach auch oberkörperfrei mit einer Gitarre spielen sehen wollt, dann könntet ihr das Spiel vielleicht auch. Ist vielleicht auch was für euch.
Es ist natürlich sehr Norman Reedus zentriert, das Spiel.
Ich habe auch gehört, es ist wieder sehr zentriert auf weibliche Füße.
Ja, das ist so ein Running Gag.
Ja, ich weiß auch nicht, aber keine Ahnung.
Aber das ist nicht so, wie es dann immer dargestellt wird. Das ist so ein Es gibt halt diese eine Figur, die ihre Superheldenfähigkeiten nur einsetzt, wenn sie barfuß im Schlamm steht. Mhm. Keine Ahnung, aber...
Ja, ihr könnt ja mal gucken. Also zumindest alle Figuren sind tatsächlich die digitalen Versionen von Schauspielern, die gespielt haben halt auch. Also ich komme ja, also Guillermo del Toro, Norman Reedus, ich habe keine Ahnung, wie die anderen so heißen.
Boah, nee, wie die SchauspielerInnen heißen, das weiß ich auch nicht. Ich kann dir nur sagen, wie die Figuren heißen.
Also.
Aber es sind viele bekannte Menschen dabei.
Genau. Lia Seydoux.
Genau, das ist Fragile.
Genau. Und noch ein paar andere.
Und mehr.
Könnt ihr ja mal schauen.
Ja, sehr viel Starbesetzung.
Und die erkennt man auch wirklich. Ist jetzt nicht so, also die sind schon sehr, das ist offensichtlich die Figuren.
Das
und die haben ja da auch viel tatsächlich geschauspielert und dann wurde das 3D.
Mit Mocap und so weiter.
Genau.
Das ist wirklich crazy. Ich habe mir auch oder gucke mir immer noch jetzt so ein bisschen die ganzen Cutscenes aus Death Stranding 1 an und die nehmen kein Ende. Das sind einfach, glaube ich, irgendwie 10 Stunden. Also das ist so ein The Movie, wo auch immer so ein bisschen Gameplay mit drin ist, um die Lücken zu füllen. Aber das ist, glaube ich, irgendwie 6 Stunden lang. Das ist einfach eine Serie basically an Cutscenes. Cutscenes und der zweite Teil macht das nicht gerade weniger. Ja. Das ist schon sehr viel. Ich finde das ganz witzig, weil ich mache ja jetzt gerade auch Lore-Videos für meinen Kanal und so weiter und arbeite mich da in alles ein bisschen rein und habe mir da auch Interviews angeguckt. Und die Geschichte dahinter ist scheinbar so, dass Guillermo del Toro und Kojima sich eben schon kannten und die wollten ja eben gemeinsam Silent Hill machen. Und dann hat irgendwann mal del Toro Norman Reedus angerufen und hat zu dem gesagt, ey, bei dir wird sich die Tage mal jemand namens Kojima melden, sag einfach ja. Und dann hat Reedus so gesagt, was soll das heißen, was meinst du jetzt, bla bla bla. Und dann hat anscheinend del Toro so gesagt, ey, musst du immer so kompliziert sein, sag halt einfach ja jetzt. Und so war es dann anscheinend auch. Aber wie wir wissen, ist dann aus dem Silent Hill eben nichts geworden, dem neuen mit Norman Reedus in der Hauptfigur. Ey, aber aus dem Projekt ist also, dann Death Stranding eben geworden.
Aber glaubst du nicht, dass ich vielleicht Kojima schon nochmal an irgendwas, was nicht Silent Hill offiziell heißen wird, aber im Prinzip Silent Hill ist, ansetzt? Oder glaubst du, dass er das nicht macht?
Schon eine neue, also keine Ahnung, ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, man weiß es immer nicht, ne? Man steckt ja nicht drin. Aber letztendlich hatte er ja immer gesagt, dass Metal Gear sein größter Fehler war, weil er dann quasi so gefangen war in dieser Franchise und immer nur Metal Gear gemacht hat. Und das war jetzt einfach so der Tod der Kreativität, wenn man da in so einem Ding gefangen ist. Jetzt die Post-Credit-Scene von Death Stranding 2 deutet schon sehr deutlich Death Stranding 3 an, ja. Aber gleichzeitig geht ja Kojima Productions jetzt auch ins Filmbusiness. Und die machen ja auch Filme und anscheinend ist ein Death Stranding-Film eben auch geplant. Es kann super gut sein, dass da vielleicht nochmal ein neues Genre, eine neue Franchise aufgemacht wird, die dann sehr stark in den Horrorbereich geht. Aber ich glaube, Guillermo del Toro hat mal gesagt, dass er keinen Bock mehr auf Videospiele hat. Der hatte da irgendwie Pech. Ich kann mich an die Geschichte nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, der hatte schon ein paar Projekte, die dann irgendwie gescheitert sind, die nichts geworden sind und er wollte es machen. Und das letzte war dann eben das neue Silent Hill. Mhm. Und danach hat er gesagt, dass er nie wieder irgendwas mit Videospielen machen wird, weil er hat keinen Bock mehr. Hm. Er synchronisiert sich ja auch in Death Stranding nicht mal selbst.
Ach,
er hat ja einen
nicht?
Anderen Synchronsprecher. Der ist
okay.
Nur für MoCap da gewesen.
Aha.
Und im zweiten hat er schon fast keine Rolle mehr.
Okay. Aha.
Der hat da, glaube ich, wirklich keinen Bock mehr jetzt.
Naja.
Schade.
Naja, okay. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute, oder?
Ja, also ich habe zumindest nichts mehr zu erzählen.
Ich habe sowieso nie was zu erzählen.
Du hattest auch schon was zu erzählen.
Ja, irgendwann mal. Ich kann gerne immer mal wieder Updates zu Gacha-Gossip geben. Aber ansonsten.
Und vielleicht spielst du doch irgendwann noch mit Baldur's Gate 3 weiter. Oder ist es jetzt wieder so weit, dass du eigentlich schon wieder von vorn anfangen willst?
Nein, es ist noch nicht so weit. Ich habe tatsächlich da letztens drüber nachgedacht, ob es schon wieder so weit wäre. Aber nein, es ist noch nicht so weit. Ich muss nur jetzt echt schaffen, die nächsten 2-3 Wochen mal weiterzuspielen, um das aufrecht zu erhalten. Aber ich bin gerade an so einem Punkt im Spiel, wo ich nicht weiß, was ich jetzt tun soll. Das ist jetzt das Problem, so ein bisschen. Da muss ich vielleicht nachher mal mit dir drüber sprechen. Aber das machen wir nicht öffentlich. Das machen wir dann, wenn dieser Podcast vorbei ist, was er jetzt dann gleich sein wird. Oder suchst du jetzt noch irgendwas? Was machst du da?
Ich habe gerade nebenbei zufällig, habe ich nur Del Toros Filmografie auf Wikipedia aufgemacht.
Ja, es ist Zeit. Der Podcast ist jetzt vorbei. Also dann, bis zum nächsten Mal und gib diesen Podcast ein Like, abonniert uns auf Spotify, auf weiß nicht, in euren Podcast-Apps. Lasst Geld da ab oder so. Ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann.
Ciao. Ciao.